Hallo und herzlich willkommen zum Magic Podcast. Wir freuen uns heute, Johann Hofmann als Digitalisierungsexperten mit an Bord zu haben und sprechen mit ihm über seine 5 Naturgesetze der Digitalisierung. Viel Vergnügen bei diesem spannenden Thema.
Es freut uns. Hier stellen wir noch mal kurz unseren Content-Partner für heute vor. Wir freuen uns, dass wir den Johann Hofmann als Founder of Value Factoring mit hinzuziehen konnten zu diesem wirklich spannenden Thema, wo es um die 5 Naturgesetze der Digitalisierung geht. Mein Name ist Jonas Rothe, ich bin Sales Director bei der Magic Software. Die Magic Software selber ist ein Softwareunternehmen. Wir sind seit 1983 im Markt, also damit kein Startup-Unternehmen mehr, und beschäftigen uns schon seit dieser Zeit mit dem Thema Integration und mit dem Thema Digitalisierung und helfen besonders mittelständischen Unternehmen hier entsprechend ihre Ziele auf der Reise der Digitalisierung zu erreichen. Wir sind dezentral organisiert. Wir haben etwas über 2000 Mitarbeiter global, haben 24 eigene Standorte und ein globales Partnernetzwerk, mit dem wir natürlich unseren Kunden dort helfen können, in der Sprache, in der sie benötigen, um ihre Projekte natürlich möglichst effizient voranzutreiben und entsprechend zu implementieren. Hiermit würde ich jetzt kurz, Johann, dir die Möglichkeit geben, dich ebenfalls vorzustellen und schalte jetzt hier unsere herzlich willkommen Folie aus und übergebe dir die Adminrechte, damit du kurz deine Slides dann entsprechend hier weiter vorstellen kannst.
Ja, danke Jonas für die Einladung. Könnt ihr mittlerweile die Maschinenfabrik Rheinhausen und Regensburg am Bildschirm sehen?
Fantastisch, sieht sehr schön aus.
Okay. Also danke nochmal Jonas für die Einladung. Ich freue mich schon darauf, mit dir heute darüber zu diskutieren. Und zwar über das Thema die 5 Naturgesetze der Digitalisierung. Ich bin seit über 33 Jahren beschäftigt mit Digitalisierungsprojekten. Und es haben sich immer wieder die gleichen Muster und Fehler wiederholt, die ich in diesen 5 Naturgesetzen zusammengefasst habe. Aber zu Beginn möchte ich mal ganz kurz weniger als 10 Minuten die Maschinenfabrik Rheinhausen vorstellen. Und dann bin ich schon ganz gespannt auf die Diskussion mit unseren Zuhörern und mit dir natürlich. Also die Maschinenfabrik Rheinhausen ist nicht im Ruhrgebiet. Dort ist wohl das bekannteste Rheinhausen. Unser Rheinhausen ist ein Stadtteil von Regensburg. Dort wurde die Firma gegründet vor über 150 Jahren. Und wir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Energieverteilung. Das sind jetzt die 2 Werke in Regensburg. Dort arbeiten über 2000 Mitarbeitern. Und unser Hauptprodukt ist der Stufenschalter. Der ist ungefähr 2 Meter groß und ist in einem Prall gefüllt mit lauter mechanischen Bauteilen, die wir alle in Regensburg herstellen. Wozu braucht man den Stufenschalter? Er ist in einen Transformator eingebaut. Also den Transformator bauen wir nicht. Wir bauen hier diesen Stufenschalter. Und den braucht es, damit der Strom immer konstant aus der Steckdose kommt. Er schaltet also den Trafo in Stufen rauf oder runter, immer dann, wenn man mehr oder weniger Strom braucht. Das ist ganz schnell mal erklärt. Hier rechts sehen Sie den Stufenschalter und hier links sehen Sie unsere digitale Hochleistungsfertigung. Dort werden all diese Teile produziert für den Stufenschalter. Und wir haben den schwierigen Fall, eine extrem hohe Varianz und kleinste Losgrößen. Das heißt, wir rüsten diese Maschinen alle paar Stunden um. Und da könnte man viel falsch machen, kann viel Zeit verlieren. Deswegen muss man das hocheffizient machen. Und das schafft man eben mit Industrie 4.0 Möglichkeiten. Unsere Fertigung ist genauso wie jede andere Fertigung ein sogenanntes Brownfield. Das Gegenteil wäre ein Greenfield. Das gibt es immer auf der Hannover Messe, lauter nagelneue Maschinen. Auch die wären nicht einfach zu vernetzen, weil neue Maschinen haben da auch immer ihre Besonderheiten. Aber noch schwieriger ist es in einem sogenannten Brownfield. Das ist ein historisch gewachsener Maschinenpark. Da ist die älteste Maschine 30 Jahre alt und die neueste Maschine vielleicht 3 Tage alt. Und alles dazwischen kommt vor in unterschiedlichsten Ausprägungen und Softwareständen. Das ist jetzt die Landkarte einer Fertigungshalle. Hier rechts unten sieht man jetzt den Maschinenpark. Dort ist die Wertschöpfung. Aber es gibt natürlich viele weitere Abteilungen, die müssen dazu beitragen, dass diese Wertschöpfung maximal stattfindet. Die Werkzeugbereitstellung, die Kernprogrammierung, die Fertigungssteuerung und so weiter. Und das ist immer ein gewaltiger Zoo, die in dieser Fertigungshalle rumstehen und mitspielen und integriert werden wollen. Es ist immer ein unterschiedlicher Zoo und diesen Zoo gibt es kein zweites Mal. Jede Firma hat ihren eigenen unterschiedlichen Zoo. Und es ist immer ein Gefrickel. Seit 30 Jahren ist es immer ein Gefrickel. Trotz aller Normungsbestrebungen und OPCA-Ansätzen ist und bleibt es immer noch ein Gefrickel. Ich habe große Hoffnung, dass sich das jetzt mit der Normung immer mehr verbessert, aber das wird noch dauern.
Es gibt ja auch internationale Initiativen mittlerweile diesbezüglich, mit dem Versuch, das zu standardisieren. Ja. Aber wie du sagst, bleibt ein Gefrickel, ja.
Es gibt viele Arbeitskreise, viele Normungsausschüsse. Die Maschinenfabrik Rheinhausen ist beim ZVI organisiert und dort gibt es einen Arbeitskreis MES, dort arbeite ich mit, um aus diesem Gefrickel irgendwie rauszukommen. Weil das so ein Gefrickel ist, machen es viele Firmen immer noch mit Papier und versuchen, über 1:1-Schnittstellen das Papier loszubekommen. Das ist aber ein Irrweg, wenn man Schnittstelle für Schnittstelle programmiert, bis man das Papier los hat. Irgendwann ist man zwar dann papierlos, aber sie werden dann das Gefühl haben, wie dieser Herr rechts unten. Viele Firmen sind heute hier und haben noch nicht erkannt, dass das ein Irrweg ist. Brechen Sie diesen Irrweg ab, der endet im Chaos. Um aus diesem Irrweg rauszukommen, gibt es den Ansatz eines zentralen Datenhubs. Und dieser zentrale Datenhub spricht mit allen Teilnehmern in der jeweiligen Domäne. Zu den jeweiligen Domänen kommen wir noch in die Diskussion. Also es geht darum, alle Beteiligten einer bestimmten Domäne zu vernetzen. Und dazu gibt es zwei große Bereiche. Einmal müssen Maschinen ja umgerüstet werden und zwar immer gleich, wiederholfähig muss man das wiederholen können. Dazu braucht es eine Datendrehscheibe. Und dann, wenn gerüstet ist und die Maschinen zu fertigen beginnen, geht es darum, Kennzahlen einzusammeln und auszuwerten. Die rechte Seite, das ist das klassische Industriefenomen. Und das ist jetzt mal ein ganz schneller kleiner Einblick in unsere Fertigungshalle. Und wir erreichen mit diesem Velofacturing-Assistenzsystem Wachstum ohne Wachstum. Das heißt, mehr Durchsatz bei gleichem Personal und gleichem Maschinenpark. Und das ist genau das, was man braucht, um in einem Hochlandland, Deutschland, Österreich, Schweiz, eben weiter konkurrenzfähig fertigen zu können. Wir haben viele Preise gewonnen, unter anderem den allerersten jemals vergebenen Industrie für Null Award 2013. Da sind wir heute noch stolz drauf und ich erzähle heute noch davon, weil es der allererste war, der jemals vergeben wurde. Der war damals noch aus Edelstahl, jetzt sind wir aus Plexiglas. Wir haben noch eine ganze Reihe von weiteren Preisen gewonnen, haben auch schon eine ganze Reihe von Kunden. Also die Firma Renk und die Firma Trumpf hier oben dürften wohl die bekanntesten sein und alles andere ist guter Mittelstand. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso sind wir beide, Jonas, wir beide heute unterwegs? Vielleicht nur deshalb, weil wir beide ein blaues Logo bei unseren Firmen gefunden haben? Wohl nicht, da gibt's mehr als wie die gleiche Farbe des Logos.
Das ist richtig. Ja.
Alle suchen ja nach der eierlegenden Wollmilchsau, die alles kann. Die gibt's bis heute noch nicht. Industrie 4.0 benötigt digitale, eigenständige und offene Ökosysteme. Da gibt's folgendes Bild dazu. Man braucht in einer Fabrik, in einer smarten Factory verschiedene Ökosysteme. Natürlich braucht man ein ERP-System, man braucht ein Warehouse-System, man braucht ein PLM-System. Jeder braucht da irgendwas anderes. Ein ERP braucht natürlich jeder. Und wenn Sie eine Produktion haben, brauchen Sie auch ein Jobfloor-System, ein MES-System, das sich zu MOM-Systemen weiterentwickeln muss. Velofacturing ist ein Jobfloor-System. Und wenn Sie mal gucken, in der Mitte hier, dieser zentrale Metadaten-Hub, dort sehe ich Magic Software. Und das ist der Grund, warum wir heute zusammen sind. Jetzt kämpfen wir beide an einem Zoo. Wir haben einen Zoo in unserer Domäne und ihr habt einen Zoo, einen anderen Zoo, aber ihr kämpft an der gleichen Front. Und wir kennen uns erst ein paar Wochen, aber interessanterweise haben wir in der Vergangenheit beide ähnliche Metapher, ähnliches Bild entwickelt. Wir sagen dazu, wir haben einen Dompteur, um dort klar zu kommen. Und ihr habt dazu dieses Tier entwickelt, ein da musst du mal den Namen sagen, von diesem Tier, das mehreren Sachen zusammensetzt.
Ja, also er besteht ja aus einem Löwen, einem Tiger und einem Zebra. Ja, also deshalb ist es da ein Fantasiename, ja, der Zebrüliger, ja, oder ähnliches. Ja, also von dem her ist es genau dieses Bild, das wir dafür entwickelt haben, um diesen Zoo zu standardisieren und diesen Zoo zu vereinheitlichen. Also es ist sehr spannend, wie wir aus völlig unterschiedlichen Betrachtungsweisen auf das gleiche Bild gekommen sind.
Ja. Das ist wirklich spannend und interessant. Ja. Wir haben uns vorher nicht gekannt und haben an gleichen Fronten gekämpft, natürlich in unterschiedlichen Domänen. Und das wäre jetzt eigentlich die Stelle, wo ich unsere Zuhörer aufrufen möchte, mit uns in eine Diskussion einzusteigen. Und ich hoffe schon auf die erste Handhebung von irgendeinem Zuhörer.
Ja, also
mach ich
ja,
jetzt mal die PowerPoint weg.
Ja.
Die müsste jetzt wechseln, richtig?
Fantastisch, ja. Also jetzt ist es so, dass wir in diesem Diskussionsmodus gehen. Natürlich ist es auch so, dass wir mit Ihnen gemeinsam diskutieren wollen. Wir wollen jedoch auch gerne so die Anregungen dazu geben. Es gibt auch so die ersten Wortmeldungen, zum Beispiel interessanter Ansatz, Digitalisierung mit Naturgesetzen übereinander zu legen. Das führt mich so jetzt würde ich mal sagen, auch so ein bisschen zu meiner ersten Frage. Du und ich, du machst es ja schon, also ich mache es jetzt knapp 70 Jahre. Ich mache es knapp 17 Jahre, du machst es schon 30 Jahre. Ne? Und sowohl du als auch ich haben schon so einige Fertigungshallen gesehen. Und es ist ja schon so, dass in den Shopfloors oder in den Produktionshallen die unterschiedlichsten Menschen und Charaktere unterwegs sind. Manchmal spürt man sogar ein bisschen Angst da davor, was einen manchmal wundert, ja, weil im häuslichen Gebrauch die Digitalisierung mittlerweile schon mehr als angekommen ist. Da hat man Alexa, die einen unterstützt, oder da hat man andere Dinge, die einem da weiterhelfen, ja. Aber man spürt dort diese Digitalisierungsängste. Was hast du jetzt alles in deinen 30 Jahren erlebt in dem Bereich?
Also Digitalisierungsangst ist allgegenwärtig und auch berechtigt. Also durch die Digitalisierung fallen natürlich bestimmte Aufgaben weg und es entstehen aber neue Aufgaben. Das ist übrigens so, seit die Neandertaler über unseren Planeten gezogen sind, war es immer so, dass eine neue Technik eine alte Technik ablöst und es entstehen dann neue Aufgaben. Da muss man sich einfach damit abfinden, dass immer das was Neues entsteht. Digitalisierungsangst kann Projekte verhindern und kann Projekte zum Scheitern bringen, wenn die Menschen zu spät abgeholt werden. Wenn ich immer höre, Menschen abholen, dann das ist schon verkehrt, weil dann hat man sie irgendwo stehen gelassen. Man muss sie von Anfang an mitnehmen.
Okay, wir haben hier direkt schon ein Entschuldigung, dass ich dich hier so unterbreche. Ja. Auch wenn wir uns hin und wieder unterbrechen, liegt es nicht daran, dass wir unhöflich sind, sondern auch das ist der Digitalität schuldig, weil wir natürlich so ein bisschen Latenz haben, ja, und es immer zu leichten Verzögerungen kommt. Wir haben jetzt Leute abholen da, wo sie sind. Wir haben nämlich eine Frage. Vielleicht sollten wir noch mal kurz definieren, was Digitalisierung ist oder wie wir definiert kurz Digitalisierung.
Also es gibt Digitalisierung und es gibt digitale Transformation. Da habe ich einen eigenen Vortrag dazu und das sind zwei unterschiedliche Themen. Bei der Digitalisierung wird ein Papier papierlos, also es wird digital, aber der Prozess dahinter verändert sich nicht. Sie können zum Beispiel mit einem digitalen Flugticket oder mit einem Papierflugticket einsteigen, aber einsteigen tun Sie deswegen gleich. Wenn sich allerdings dann der Prozess ändert, weil man papierlos war, dann beginnt die digitale Transformation. Zum Beispiel wird das Buch erstmal papierlos, ein E-Book, und dann ändert sich der Kaufprozess gewaltig. Ich kaufe es per Download. Und solche digitale Transformationen haben wir in der Fertigung dann reihenweise gestartet, nachdem wir papierlos waren, mit ganz tollen Effekten.
Okay. Genügt das? Ich hoffe, das genügt jetzt mal so zur Einordnung, wie wir das Thema Digitalisierung jetzt heute betrachten.
Einen Satz möchte ich noch dazu sagen. Diese Digitalisierungsangst kriegt man am ehesten los, wenn man Menschen einfach mitarbeiten lässt mit einem digitalen System. Wer immer noch mit der Papierlandkarte in Urlaub fährt, weil er Angst hat vor dem Navi, der muss einfach mal als Beifahrer mitfahren mit jemand, der ein Navi hat. Dann wird er seine Landkarte aus dem Fenster schmeißen und sich ein Navi kaufen. Ähnliches machen wir mit sogenannten Mitarbeitstagen bei uns in der Firma.
Ja, okay. Sehr spannend. Ja. Auch noch eine zusätzliche Frage, Stichwort Brownfield. Ja, wir haben einen Teilnehmer, der fragt, bindet die Maschinenfabrik Rheinhausen 100% aller Maschinen, auch der Museumsmaschinen an? Wenn nein, wie priorisiert man dort und welche Maschinen bleiben aus welchem Grund außen vor?
Wir haben dazu ein eigenes Vorprojekt, um den Maschinenpark Maschine für Maschine kennenzulernen und zu durchforsten und gemeinsam mit der betroffenen Firma dann Überlegungen anzustellen, was alles macht Sinn zu digitalisieren. Also da gibt es eben verschiedene technische Ausprägungen und technische Möglichkeiten. Es ist immer ein Häuserkampf, es ist immer ein Gefrickel, aber ich bin der Meinung, nach 30 Jahren Erfahrung, wenn es wir nicht können, dann kann es keiner. Also es ist immer eine ganz spannende und schwierige Aufgabe. Aber man muss es ist ein Häuserkampf, man muss Maschine für Maschine besiegen und vernetzen.
Das führt mich zum, ja, Entschuldigung.
Also wenn wir jetzt 50 Maschinen vernetzen, dann müsste ich 50 Mal verschieden antworten, weil es pro Maschine immer unterschiedlich ist.
Das führt mich so ein bisschen auch, also die Frage von dem Teilnehmer passt auch so ein bisschen zu der zweiten Frage, woran es bei den Digitalisierungsprojekten denn so aus deiner Erfahrung heraus immer so hapert?
Es hapert immer an den Stammdaten. Denn ohne Stammdaten sind alle Digitalisierungsprojekte zum Scheitern verurteilt. Wenn Sie schlechte Stammdaten, unvollständige Stammdaten in irgendein digitales System einlesen, dann kann auf der anderen Seite nur Mist rauskommen. Also es gibt ja in der Technik das Pareto-Prinzip 80-20, das haben die Techniker für sich so erfunden. Das ist häufig ja hilfreich und gut. Also kümmere dich um 80% und lass die anderen 20% liegen, das ist zu aufwendig. Aber das gilt nicht für Stammdaten. Bei Stammdaten brauchen Sie 100% und das ist ein Projektverzug öfter mal vom halben Jahr bis zu einem Jahr, bis im ERP-System und in allen anderen Subsystemen, zum Beispiel Werkzeugdatenbanken, in C-Datenbanken, die Stammdaten fehlerfrei und vollständig digital erfasst sind.
Ja. Passt es zu der Frage, die eben gestellt wurde? Ich werfe die hier so ein bisschen ein. Sind Sie immer zweistufig vorgegangen, sprich erst digitalisiert und danach transformiert oder beides parallel?
Also früher natürlich erst digitalisiert und dann transformiert, aber in der heutigen Zeit hat man da keine Zeit mehr, sich da diese Zeit zu lassen, sonst wird man links und rechts überholt von der Konkurrenz. Wer jetzt noch kein Lean-Management hat, kann nicht sagen, ich mache jetzt die nächsten 5 Jahre Lean und dann digital. Das wird er gar nicht mehr leben. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn Firmen vorher ihre Prozesse mit Lean-Management schlank gemacht hätten und dann die Digitalisierung eingeführt, aber das haben viele versäumt.
Wie passt es deiner Meinung nach zusammen, Lean und Digitalisierung?
Also Lean ist der Wegbereiter für Industrie 4.0. Denn Abläufe müssen einfach sein, sonst lassen sie sich nicht digitalisieren. Und es ist auch umgekehrt so, dass Industrie 4.0 ein Wegbereiter für Lean sein kann. Also wir sammeln nämlich viele Kennzahlen und Daten ein und geben die runter in die Shopfloor-Management-Sitzung, die täglich stattfindet. Das ist eine Lean-Methode und damit kann Lean von Industrie 4.0 profitieren. Und im umgekehrten Fall kann Industrie 4.0 von Lean profitieren, wenn die Prozesse geklärt sind.
Ja. Was ist dann die größte Herausforderung, wenn wir jetzt auf der einen Seite sagen, okay, zunächst erst, nennen wir es mal so, erst standardisieren, dann automatisieren, dann digitalisieren, ja. Was ist da die größte Herausforderung, wenn wir über das Thema Digitalisierung reden und an heterogene Landschaften im Shopfloor denken, in einer Fertigungshalle?
Also jetzt mehrere Herausforderungen hatten wir schon, die Menschen, die Angst der Menschen, die Stammdaten, die schlanken Prozesse durch Lean. Und die nächste große Herausforderung, die nenne ich immer Häuserkampf, die ist einfach einen historisch gewachsenen Maschinenpark, ein Braunfeld zu connecten, zu vernetzen. Im einfachsten Fall sind es Maschinen, die bereits eine Netzwerkkarte haben. Gibt es ja seit vielen Jahren solche Maschinen. Aber es gibt noch reihenweise Maschinen, die haben keine. Da muss man mit V24 sich rumärgern. Und wenn auch das nicht möglich ist, dann muss man mit Sensorik nachrüsten. Also 50 Maschinen zu vernetzen, ist 50 Mal ein eigener Häuserkampf, der immer etwas anders ablaufen muss. Und gerade die baugleichen Maschinen, die eigentlich ein gleiches Verhalten haben sollten, sind da oft am ärgerlichsten, weil die haben wir vielleicht vom Baujahr, sind ja Vierteljahr immer unterschiedlich, haben alle das gleiche Handbuch, weil sie sollten ja gleiches Verhalten haben, aber dann ist eine DLL anders, irgendeine kleine Datei ist anders und schon gibt es wieder dieses Gefrickeln, dann müssen wir schon wieder suchen, warum verhält sich die anders.
Ja, vielleicht einfach mal so auch als Frage hier ins Auditorium rein, an Sie als Zuhörer, wie es bei Ihnen ist, ja, vom aktuellen Status her, empfinden Sie das ähnlich oder wie Ihre Erfahrungswerte hierbei sind? Ja? Gerne als direkte Wortmeldung, gerne auch als Frage in den Chat oder als Kommentar in den Chat. Sie haben die Möglichkeit, direkt mit uns mitzudiskutieren hier an der Stelle. Im Vorgespräch, da haben wir ja uns bereits schon ein bisschen unterhalten, ja, vorbereitend zu unserer Session hier heute. Und ich habe da eine Sache bei dir gemerkt, die wie so ein blanker Nerv bei dir ist, so ein richtig Wunderpunkt. Ja. Mhm. Und der dich ja regelmäßig ärgert, ja, wenn man mit Industrie 4.0 um die Ecke kommt. Mhm. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, es ist immer das gleiche Thema. Wenn es um Industrie 4.0 geht oder wenn du auf die Hannover Messe gehst oder auf irgendeine Messe und dir wird was von Industrie 4.0 erzählt, geht es immer darum, Daten einzusammeln und auszuwerten. Ich habe das Gefühl, Industrie 4.0 ist eine Datenpumpe und eine Auswertung dieser Daten und sonst nichts. Und Chefs wollen natürlich immer zuallererst Daten. Sie wollen sehen, ob die Maschine läuft oder nicht und was die Maschine gerade tut. Aber das ist alles nichts wert, wenn Sie diese Daten nicht wiederholen können. Wenn Sie zum Beispiel im Januar einen Auftrag fertigen für ein bestimmtes Werkstück und sammeln Daten ein und dieser Auftrag kommt im März ein zweites Mal, dann träumen die Chefs davon, diesen Auftrag genauso zu wiederholen, wie er im Januar gelaufen ist. Aber wenn Sie mit Papier umrüsten oder mit dem Kopfwissen der Mitarbeiter umrüsten, weil sie noch nicht digitalisiert haben, den Rüstprozess, dann werden diese Kennzahlen nicht wiederholbar sein. Weil die Menschen die Maschine ein bisschen anders umrüsten, der baut das Werkzeug vielleicht zweimal mit der, lässt er weiter rausstehen vor der Spannzange, dann gibt es vielleicht Schwingungen, da gibt es Rottermarken, da gibt es Qualitätsprobleme, weil das Rüsten nicht exakt wiederholbar ist. Also können Sie die Kennzahlen in die Tonne treten. Man muss sich erstmal damit beschäftigen, eine Maschine wiederholfähig umzurüsten, bevor man sich mit Kennzahlen beschäftigt. Schönes Beispiel ist die Formel 1. Ein Auto kommt in die Box und wird umgerüstet auf neue Reifen. Das ist das Umrüsten digital. Und dann fährt es raus auf die Rennstrecke und dann kommt eben das mit den Kennzahlen. Natürlich wird mit Telemetrie, wird der Fahrer, da werden Daten eingesammelt und der Fahrer kriegt Tipps. Aber wenn die in der Box wieder mal den vierten Reifen nicht finden, wie es Ferrari schon mal geschafft hat, das heißt, wenn sie in der Box 30 Sekunden verlieren oder eine Minute, dann kann der draußen einen Kopfstand machen. Der wird das Rennen nicht mehr gewinnen. Sie müssen erstmal richtig umrüsten lernen. Und immer wenn es um Industrie 4.0 geht, wird das vergessen. Und das bringt mich noch auf die Palme.
Wir haben hier so ein paar Wortmeldungen reinbekommen, die ich jetzt gerne vorlese, dadurch, dass sie hier im Chat und in der Fragefunktion landen. Ein Kommentar war, genau da fängt die Angst von Mitarbeitern an beim Datensammeln, also dass jetzt plötzlich Daten erhoben werden.
Ja. Genau, da fängt die Angst an, wenn man mit den Datensammeln beginnt. Würde man mit dem Umrüsten beginnen, dann würden die Mitarbeiter sofort merken, Mensch, mein Tagesgeschäft wird ja jetzt einfacher, ich habe was davon. Denn von den Kennzahlen hat der Mitarbeiter nichts, da hat der Chef nur was davon. Aber wenn man dem Mitarbeiter helfen würde, sein Tagesgeschäft durch ein Assistenzsystem, durch ein digitales zu vereinfachen, dann würden Menschen sich auch nicht gegen solche Projekte sperren.
Ja. Nächster Kommentar, ebenfalls sehr interessant, hat ein bisschen was mit den Erfahrungen zu tun, die du vorher schon kommentiert hast. Ja, Erfahrungen sind genau ähnlich. Häuserkampf beginnt schon bei vermeintlich gleichen Maschinen. Selbst wenn eine Siemens 840D SL drin ist, ist der Stand unter der Motorhaube immer unterschiedlich und damit die Suche nach den Tags und Parametern. Dazu kommt also in einem Konzern dann der Häuserkampf mit der Corporate IT und mit der Überlappung von Zuständigkeiten.
Ja, unterschreibe ich sofort, also den hier möchte ich kennenlernen, unterschreibe ich sofort. Genauso ist es.
Ja. Weitere Wortmeldung ist, die Erfahrungen treffen auch bei uns zu, identifizieren, standardisieren, anschließen. Spannend wie bei Auswertungen und die Ableitung von Maßnahmen, zum Beispiel mit KI. Ja, ich würde mal sagen, ich weiß jetzt nicht, ob der Kollege, der die Möglichkeit hat, sein Mikrofon zu entmuten oder kein Mikrofon am Rechner hat, das weiß ich jetzt nicht. Sie dürfen sich auch gerne direkt zu Wort melden. Ansonsten stellen wir nach dem Webinar direkt den Kontakt her zum Herrn Hoffmann und Ihnen. Kein Thema.
Ja. Dann machen wir das gerne so. Ich glaube, man kann mich hören. Ich freue mich drauf.
Ja, alles klar.
Fantastisch.
Ja, sehr gut. Jetzt diskutieren wir ja schon ein Weilchen. Ja, Thema war ja jetzt aber eigentlich heute, dass wir uns über 5 Naturgesetze unterhalten wollten. Und zwar 5 Naturgesetze der Digitalisierung. Das hattest du dir sogar als Thema gewünscht für die Session heute. Was hat es denn jetzt auf sich mit diesen fünf Naturgesetzen?
Also diesen Titel, die fünf Naturgesetze der Digitalisierung, das habe ich ungefähr so vom Dreivierteljahr für mich als Vortragstitel entwickelt. Und wir haben die ganze Zeit jetzt genau über diese fünf Naturgesetze der Digitalisierung gesprochen. Ich möchte sie jetzt nochmal auf den Punkt zusammenfassen. Und dazu muss ich nochmal den Bildschirm übertragen.
Gerne.
Seht ihr jetzt wieder diese Dame, die die Hand hebt?
Ja.
Okay, dann kann ich hier mal weiterblättern. Unsere Handlungsempfehlungen nach über 30 Jahren sind eben diese fünf Naturgesetze der Digitalisierung. Und wenn Sie mal rechts oben auf dieses rote Logo klicken, das darf man in unserer Branche eigentlich nie sagen, dass man irgendetwas garantiert. In diesem Gefrickel kann man eigentlich nichts garantieren. Aber das, was ich Ihnen jetzt sage, das traue ich mir zu garantieren, weil das habe ich immer wieder genau so erlebt. Falls Sie sich jetzt vielleicht verzählt haben und hier nur vier Tafeln sehen, es werden schon fünf Naturgesetze. Fangen wir mal mit dem ersten an. Menschen mitnehmen ist ein Naturgesetz. Es gibt zwei gescheiterte Projekte, die mir bekannt sind. Die sind nicht gescheitert wegen den Rahmenbedingungen, auch nicht gescheitert wegen irgendeiner Software. Die sind nur gescheitert, weil Menschen einfach zu viel Angst gehabt haben und nicht wollten. Und das hätte nicht sein müssen. Dann muss man Lean-Methoden konsequent einsetzen. Und leben, da ist man nie damit fertig. Wenn Sie damit aufhören, wird es am nächsten Tag schon wieder schlechter. Also schlanke Prozesse müssen immer weiter optimiert werden. Nur da kann es dann anschließend digitalisiert werden. Das ist auch ein Naturgesetz. Sie können keine schlechten Prozesse digitalisieren. Dann 100%ig Stammdaten haben wir ja auch schon gesprochen. Das ist die Eintrittskarte in die digitale Welt und ich erlebe immer wieder, dass viele Firmen versuchen, Abkürzungen zu finden, irgendwelche alte Trampelpfade noch weiter auszubauen, um sich diesen Aufwand zu sparen, die Stammdaten 100%ig vollständig einzugeben. Aber das wird nicht gelingen. Glauben Sie mir das, Sie brauchen 100%ig vollständige Stammdaten. Wenn ich mit meinem Autonavi auf einer Dienstreise in ein neues Baugebiet reinfahre und ich habe dort die Landkarten von dem Baugebiet nicht im Navi, also keine 100%ig vollständigen Stammdaten, weil die Landkarten sind im Navi die Stammdaten, dann steigt mein Navi aus und ich muss wieder analog navigieren. Und so ist es eben überall in der digitalen Welt. Das vierte ist dieser Häuserkampf. Sie müssen in diesen Häuserkampf gewinnen und es schaffen, alle Maschinen zu connecten. Sonst gibt es dort einfach Verlierer in dieser digitalen Welt, die können dort nicht mitspielen. Das sind jetzt mal die vier Basics und das kann bis zu 2 Jahre dauern, so ein Projekt, um diese vier Naturgesetze hinzukriegen. Und parallel dazu, wenn dann dieses Assistenzsystem zum Wirken kommt in den verschiedenen Domänen, ja, dann können Sie bereits die nächste Mondlandung planen, weil dann vieles möglich wird, das Ihnen heute unmöglich erscheint. Also das sind die fünf Naturgesetze der Digitalisierung.
Okay. Also vielen Dank erst nochmal für die Herleitung, ja, und auch für die wirklich gute optische und Darstellung von diesen fünf Naturgesetzen. Welchen Tipp hast du jetzt denn für die Teilnehmer, damit sie das Thema Digitalisierung in ihren Fertigungsprozessen klarer sehen können auf der einen Seite? Also das eine ist ja wirklich auch, mir gefällt dieses Bild, das du verwendest mit dem Navi. Also ohne Ziel bringt mir auch mein Navigationssystem nichts. Ja? Also auf der einen Seite mein Ziel klar zu sehen und auf der anderen Seite dann mich diesem Ziel so rasch wie möglich zu nähern.
Also ich habe über die Jahrzehnte, seit ich mich mit der Digitalisierung beschäftige, immer nach einer Möglichkeit, nach einem roten Faden gesucht, wo man sich durch diesen Irrgarten der Digitalisierung durcharbeiten kann, ohne ständig auf eine Tretmine zu treten und auch nichts vergessen kann dabei. Also die Frage ist, wie kriegen wir dieses Tier gebacken?
Ja.
Da brauchen wir natürlich die Menschen dazu und Menschen, die wollen. Wenn Sie Menschen in so ein Projekt rein befehlen und die nicht wollen, dann ist das sofort zum Scheitern verursacht. Sie brauchen Menschen, die mit Begeisterung an so einem Projekt arbeiten und nach diesem Tier suchen. Und dazu gibt es diesen Baukasten. Den habe ich seit Jahren weiter optimiert. Das ist jetzt der letzte Stand. Ich habe den Schritt für Schritt für mich so aufgebaut. Ja. Der ist jetzt wie folgt zu verstehen. Es gibt hier 7 Anwendungsebenen von oben nach unten und es gibt 5 Entwicklungsstufen von links nach rechts. Das heißt, je weiter man von links nach rechts kommt, umso digitaler wird man. Links ist noch der Papierflieger, rechts ist man schon komplett digital. Das sind also 7 mal 5, das sind 35 Schritte, die man alle gehen muss auf dem Weg der digitalen Transformation.
Okay.
Und da gilt es mal als erstes zu gucken, wo bin ich denn heute? Keiner ist ja überall ganz links. Viele sind ja irgendwie schon unterwegs. Und diese Ist-Linie zu finden, ist eine ganz spannende Diskussion mit den Mitarbeitern, die dort arbeiten. Was glauben Sie, wenn hier 5 Mitarbeiter, die am gleichen Prozess tätig sind, die sind nicht der Meinung, dass sie die gleiche rote Kurve hier finden. Und noch viel spannender ist ja dann, darüber nachzudenken, wo könnte dieser Prozess in 5 Jahren sein, wenn man alles richtig macht. Dann entsteht dabei eine Longlist, die ist jetzt weniger wertvoll. Richtig wertvoll ist die Sofortliste, die aus der Longlist abgeleitet wird. Und mit dieser Sofortliste können Sie am nächsten Tag starten. Und mir gelingt es immer, dass ich Teile Ihrer Mannschaft dazu begeistere, dass die dann anschieben. Je mehr davon begeistert sind, umso besser wird es. Und es werden auch Leute daran ziehen, damit sie dorthin kommen. Ja. Das ist mein Angebot, einen bestimmten Prozess in einer Firma zu durchleuchten. Entweder mal in so einem 4-Stunden-Webinar, das ist nur ein kurzer Überflug, oder in einem Workshop, der bis 1,5 Tage dauern kann. Da gibt es eben diese 2 Möglichkeiten. Und wenn Sie hier mal auf meiner Webseite auf Weiterlesen klicken, dann finden Sie den Unterschied zwischen einem 4-Stunden-Webinar und diesem 1,5-Tage-Workshop. Also das wäre das Angebot. Und damit mache ich die Bildschirmübertragung wieder zu. Dann können wir nämlich weiter diskutieren. Müsste jetzt wieder weg sein, richtig?
Nee, wird noch angezeigt.
Dann bin ich. Aber jetzt müsste sie weg sein.
So genau. Ja, sehr gut. Ja. Gerne jetzt wieder in die offene Diskussionsrunde. Ja. Da kommt jetzt direkt schon der nächste Kommentar, beziehungsweise. Darum ist die Definition und Ziel so wichtig. Wenn ich soll und ist herausfinde, sieht das wahrscheinlich ganz anders aus, als wenn der Mitarbeiter das tut. Der hat eine ganz andere Soll-Ist-Vorstellung. Genau. Ne, so das ist der Erfahrungswert. Ne?
Ja. Man muss bei dieser Diskussion einen bestimmten Prozess mal definieren, den man betrachtet. Zum Beispiel das Umrüsten einer Maschine wäre ein geeigneter Prozess. Und wenn Sie dann 5 Maschinenbediener und 2 Meister und einen Werkzeugbereitsteller zu diesem Prozess fragen, kriegen Sie natürlich unterschiedliche Antworten, obwohl die alle am gleichen Prozess arbeiten. Also allein diese Diskussion ist natürlich schon hilfreich, weil man dann mal die Schwächen dieses Prozesses kennenlernt und die Zettel, die da rumgeistern, die viele Mitarbeiter haben ja irgendwelche Notizzettel in der Hosentasche, die sich geschrieben haben während der Einarbeitungszeit. Und so funktionieren ja oft heute noch Prozesse. Und das alles rauszufiltern, ist die erste Diskussion.
Ja. Nochmal Frage ins Auditorium. Ja, wie ist es aktuell bei Ihnen? Johann hat ja sehr schön gezeigt, einmal mit den 7 Stufen und mit den 5 Bereichen, ja. Wo würden Sie sich jetzt selber so ein bisschen einordnen? Eher links, eher rechts, ja. Wo liegen Ihre Herausforderungen, dass wir hier einfach in der offenen Diskussion uns austauschen und die Erfahrungen nutzen, die wir hier gerade in unserem virtuellen Raum haben? Gerne auch, wie gesagt, entmuten Sie einfach Ihr Mikrofon, können Sie direkt mit uns diskutieren. Ansonsten könnten wir auch so eine kleine Blitzumfrage starten, ja, ob es zum Beispiel für Sie interessant wäre, dass wir uns mit diesem Baukasten vielleicht in einer zweiten Session mit dem Johann mal austauschen. Ja. Das wäre vielleicht sicherlich auch noch ein Platz, wo wir uns jetzt hier gemeinsam austauschen können dazu. Also, die ersten Wünsche wären für die zweite Session, die kommen rein, ja. Also finden die, man findet eine zweite Session gut zum Thema Baukasten. Ja, eine Frage, die hier reinkommt, lese ich ebenfalls noch gerne vor. Wie sehen Sie die Auswirkungen durch die kommenden Augmented Reality Tools wie HoloLens bei der digitalen Transformation der bei den manuellen Fertigungsprozessen? So.
Also ich bin ein Verfechter der Datenbrille, bin aber da ein bisschen auch auf Widerstände gelaufen. Also ich glaube trotzdem, dass die Datenbrille noch eine große Zukunft vor sich hat. Wir hatten bereits ein Pilotprojekt, Umrüsten einer Werkzeugmaschine mit Hilfe der HoloLens 1. Und das Projekt haben wir wieder gestoppt, weil die HoloLens 1 noch gewaltige Nachteile hat in Bezug auf die Genauigkeit. Für Montageaufgaben vollkommen ausreichend, aber wenn Sie bei Zerspannungsaufgaben im Hundertstelbereich Werkstücke in Vorrichtungen deckungsgleich bringen müssen, da haben eben diese Datenbrillen waren dann noch zu ungenau. Und auch sie waren zu schwer, zu globig. Der Betriebsrat hat uns nur erlaubt, 30 Minuten den Mitarbeiter pro Schicht damit zu belästigen. Ja. Denn die ganzen Rüstunterlagen sind ja bereits digital. Da wäre natürlich der nächste logische Schritt gewesen, wir holen sie raus aus dem Browser. Jetzt sind sie ja digital im Browser. Wir holen sie digital rein in die Datenbrille. Aber da war die Datenbrille noch nicht ready. Es wäre vielleicht mal an der Zeit, jetzt mit den moderneren Datenbrillen es nochmal zu probieren.
Okay. Ja. Auch da ist ja spannend zu sehen, dass das Thema Hardwareentwicklung rein kostentechnisch ja dem positiv sich gegenüberstellt, dadurch, dass die Technologie ja auch da preislich sich entsprechend entwickelt, dass dort solche Projekte, wenn wir jetzt heute zum Beispiel überlegen, was hat ein Industrieterminal vor 10 Jahren für die Fertigung gekostet, ja, da war man eher im Tausenden-Euro-Bereich. Heute kann man relativ einfach Terminals mit einem Android-fähigen Tablet für ein paar hundert Euro entsprechend realisieren, ja, also um Prozessrückmeldungen zu realisieren oder ähnliches. Ja. Und ähnlich ist es dann auch mit solchen Technologien.
Ja. Naja, und das meiste läuft ja jetzt bereits übers Handy. Ja, aber wo es noch ein stärkerer Preisabsturz stattgefunden hat, war im Bereich der Sensorik. Also wir sind seit einem halben Jahr ganz intensiv dabei, an allen möglichen Maschinen zusätzliche Sensorik einzubauen. Wir haben zum Beispiel an Maschinen, da sind 10 verschiedene Sensoren an einer Maschine verbaut, also Schwingungen, Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, all diese Sachen. Und das kriegt man wirklich für kleines Geld mittlerweile. Und das ist eine überschaubare Sache. Aber da ist es eben auch wichtig, dass man diese Sensordaten nicht einfach nur ausliest, sondern über das laufende NC-Programm drüber legt, damit man zum NC-Programm und zu dem Werkstück, das gerade gefertigt wird, die Sensordaten parallel dazu betrachten kann.
Ja, jetzt kam eine, also deine Antwort war eine Steilvorlage auf die nächste Frage, ja, die jemand gestellt hat hier. Wie sind Ihre Erfahrungen bei dem Thema Big Data zu Smart Data, ja, Predictive Maintenance, sind es Marketing Buzzwords oder echte praktische Anwendungen in der Breite mit echtem Mehrwert?
Also Big Data ist ja erstmal die Datenpumpe, sind dumme Rohdaten. Also wir sammeln mit unserer Datenpumpe dumme Rohdaten und geben die in eine SQL Server Datenbank und dann werden die zu Smart Data, indem man diese Daten auswertet, unterschiedlich verdichtet und dem Fertigungsleiter oder dem Meister oder den Schichtleiter dann Tipps gibt, wie er aus diesen Daten gewisse Situationen erkennt und verbessern kann. Dann hat man Nutzen daraus. Aber nur einsammeln, das alleine reicht nicht.
Ja, ich verwende gerne zwei unterschiedliche Wörter dafür. Ja, das eine ist Daten, ja, und das andere, aber was wir eigentlich haben wollen, sind nicht Daten, sondern wir wollen Informationen. Ja, und Daten alleine sind noch keine Informationen, sondern erst der Kontext macht die jeweiligen Daten zu der Information, die wir benötigen, die wir dann auf deren wir dann natürlich entsprechende Entscheidungen treffen wollen. Also das ist sicherlich ein kleiner, aber feiner Unterschied, hilft aber sicherlich auch, dieses ganze Thema Big Data, Smart Data entsprechend zu positionieren. Weitere Frage, die eben...
Also, da möchte ich kurz was sagen dazu. Du hast jetzt von zwei Sachen gesprochen, von Daten und von Informationen. Es sind aber vier. Dazu habe ich kürzlich ein kleines YouTube-Video erzeugt. Das würde ich gerne eben zuschicken, der dann die E-Mail-Adresse durchreicht. Also Daten sind dumm. Zum Beispiel die Regenmenge heute ist einfach nur ein Datensatz, wie viel hat es heute hier geregnet. Wenn ich die Daten dann über ein Jahr sammle und auswerte, dann werden sie zu Informationen, zum Beispiel die Regenmenge übers Jahr. Und wenn ich diese Informationen dann mit Wissen anreichere, zum Beispiel mit meteorologisches Wissen, dann kann ich etwas vorhersagen. Dann habe ich einen Mehrwert aus diesen Informationen. Und das vierte wäre dann die Erfahrung, die noch dazu kommt zum Wissen, aber das würde jetzt ausufern.
Frage, die ebenfalls noch mit dem Thema Informationen, Daten und so weiter zusammenspielt. Welche Tools sind geeignet, für Sensordaten und Prozessdaten zu korrelieren?
Da würde ich jetzt lieber an unsere Informatiker übergeben für diese Antwort, denn da bin ich auf Glatteis.
Also es gibt an der Stelle von unserer Seite aus natürlich gewisse Tools, die wir in einem Toolset bereitstellen können. Jetzt blende ich mal kurz ein Slide da dazu ein, damit Sie es entsprechend positionieren oder es auch für sich einordnen können, wo wir letztendlich mit unserem Produktportfolio unterwegs sind. Ja? Und so wie Johann das vorher gezeigt hat, jetzt müssten Sie theoretisch ein Slide sehen, wo Sie drei Punkte sehen, die in einem Dreieck angeordnet sind. Ja, das Factory Eye Portfolio setzt genau auf diesem Ansatz an. Ja, Johann hat vorher von einer Pumpe gesprochen und von einer Drehscheibe. Ja, so wie Value Factoring jetzt die Drehscheibe auf dieser Seite hier ist, ja, also wo es dann eben im Bereich Production Management und IIoT entsprechend diese ganzen einzelnen Systeme gibt und ich jetzt in meiner Sprache von einem Manufacturing Layer rede, ja, also jemand, der sich um die Erfassung dieser Daten in diesem Bereich kümmert, ja, ist dann eben unsere Kompetenz mit unserer Integrationsplattform, diese Daten abzuholen und zu verteilen. Wir bieten aber auch einen Analytics- und Visualisierungslayer an, mit dem letztendlich dann diese Daten verteilt werden können. So, da kommt es auch ein bisschen auf die IT-Infrastrukturen innerhalb der Unternehmen an? Welche Tools sind vielleicht schon da? Ja, gibt es oder ist dieser Bereich noch zu besetzen? Da haben wir entsprechende Softwareprodukte dafür. Einer wäre zum Beispiel unser Advanced Analytics Data Hub da dafür. Ja, dass man dann eben sagt, okay, genau dabei geht es darum, diese Kennzahlen ja eben auch mit Machine Learning Tools oder mit KI-Komponenten entsprechend zu betrachten, zu verarbeiten und weiter zu verwerten. Ganz wichtige Strategie in unserem Produkt-Setup, das wir haben, ist, wir reden immer von sogenannten No-Code-Applikationen. Das heißt, Sie müssen da jetzt nicht irgendwie Python programmieren können, um irgendwelche Modelle kreieren zu können, sondern nein, auch wenn wir über Datasets und Modelle reden, ja, sind Sie in der Lage, das über eine No-Code-Applikation entsprechend zu tun, um dann diese Modelle zu verwenden, um in irgendeiner Art und Weise vorausschauende Analysen zu machen, ob die dann in Richtung Inventory gehen, ob die in Richtung Quality gehen, ob die in Richtung Forecast gehen, ob die in Richtung Maintenance gehen. Das kann dann sehr, sehr vielschichtig sein an der Stelle. So, kleiner Blick auf die Uhr an der Stelle. Ja, wir hatten uns vorgenommen, so circa 45 Minuten heute diesbezüglich auszutauschen. In diesem Rahmen sind wir bisher geblieben. Ja. Frage nochmal in die Runde. Sind alle Fragen für heute jetzt erstmal so geklärt? Ja. Festgestellt haben wir, vielen Dank erst nochmal für das Feedback, weil es kam mehrfach zwischendurch auch noch die Bemerkung, ja, unbedingt das mit dem Baukasten nochmal separat zu machen. Das Feedback werden wir aufnehmen, Johann, und da überlegen wir uns beide einfach, wann und wie wir das entsprechend auf eine Zeitachse machen. Sie werden dann dementsprechend eingeladen und informiert. Hier kommt jetzt nochmal der Hinweis, die Frage, was denn jetzt nochmal das fünfte Naturgesetz gewesen ist.
Ja. Das fünfte war, nachdem die ersten vier, das waren ja die Hände, die hochgehalten haben. Und das fünfte war dann in der Mitte. Das waren die Assistenzsysteme, die domänenabhängigen Assistenzsysteme, die in der jeweiligen Domäne dann das Ganze digital transformieren. Aber das können Sie nur, wenn die ersten 4 Naturgesetze stattgefunden haben oder umgesetzt wurden. Ansonsten ist so ein Assistenzsystem, so ein kognitives Assistenzsystem hilflos.
Und ein Assistent. Sprich, dass die Integration, nennen wir es jetzt einfach mal Integration, ja, dieser letztendlich dieses 5. Naturgesetz bilden, ja, dass ohne Integration letztendlich alles in einem Silo bleibt. Ja, und ein Silo ist zwar nur zum Teil digitalisiert, aber ein in sich geschlossenes System, und das ist ja genau das, was wir vermeiden wollen.
Mhm. Ja, so ist es.
Die Aufzeichnung des Links wird Ihnen im Nachgang der Veranstaltung per E-Mail zugesendet. Das war jetzt noch eine weitere Frage. Jetzt fehlt noch ein Patentrezept, um die bestehenden Prozesse zu verstehen. Da sind wir Ihnen gerne mit den entsprechenden Workshops behilflich. Ja, ebenfalls ein Kommentar dazu. Ja, Patentrezept ist immer natürlich schwierig, weil natürlich gibt es Erfahrungswerte. Johann, korrigier mich bitte. Das wäre sicherlich eher das Thema Baukastensystem, um Ihnen da entsprechend weiterzuhelfen, weil das Patentrezept für jedes Unternehmen angepasst ist, ja, weil man da nicht jeden über den gleichen Kamm scheren kann. Ja.
Wir haben auch so einen 10-minütigen Vorbereitungskit, mit dem man sich mit Velofactoring beschäftigen kann. Mhm. Also würde ich auch in die E-Mail mit reinpacken, die ich an euch rausschicke.
Alles klar, dann haben wir da entsprechenden Content oder auch richtigen Mehrwert, den wir hier für alle Teilnehmer heute nach der Session liefern können.
Jonas, ist es denn vom Datenschutzgesetz möglich, dass wir alle Leute jetzt im Nachgang anmelden?
Da würde ich jetzt mal die Isabel fragen. Theoretisch ja. Ja, also
genau, also wir schicken im Nachgang eine Follow-up-E-Mail an alle Teilnehmer und auch an die angemeldeten Personen, die jetzt heute vielleicht keine Zeit gefunden haben, raus mit der Aufzeichnung, dass eben jeder nochmal die Gelegenheit hat, sich das Webinar nochmal anzuschauen und eben auch mit euren Zusatzinformationen dann.
Genau, ich blende jetzt hier nochmal unsere beiderlei Kontaktdaten ein. Theoretisch müssten Sie jetzt eben unsere Kontaktdaten sehen, sowohl vom Johann als auch von mir. Sprechen Sie uns bitte einfach direkt an. Wir werden Sie aktiv jetzt nach dem Webinar natürlich ebenfalls kontaktieren mit Download-Link und den entsprechenden Informationen. Jetzt kommt noch ein entsprechender Kommentar rein. Ich würde sagen, den greifen wir jetzt nochmal auf und dann kommen wir tatsächlich hier zum Schluss für uns heute. Ja, wenn der Betriebsrat sich gegen personenbezogene Daten, wie zum Beispiel Arbeitsgeschwindigkeit, wehrt, wie wichtig sind solche personenbezogene Daten für die digitale Transformation? Sehr gute Frage.
Super Frage, da haben wir zu Beginn auch einen Fehler gemacht für 5 Jahre. Da hat uns der Betriebsrat nämlich eingebremst mit dieser Datenpumpe, als wir die gestartet haben. Mhm. Wir haben jetzt ein Betriebsverfassungsgesetz mit unserem Betriebsrat gemacht, was wir machen dürfen und was nicht. Mhm. Wir sammeln ausschließlich Daten von Kostenstellen der Maschinen ein. Keine personenbezogene Daten. Wir wissen de facto nicht, welcher Mitarbeiter an dieser Maschine gerade arbeitet. Wir kennen nur die Daten der Maschine und das über einen 3-Schicht-Betrieb über viele Monate eingesammelt. Da verschwindet der Erkenntnisstand, welcher Mann steht vor der Maschine. Natürlich in der jetzigen Situation, in der Minute jetzt, kann der Meister natürlich im Schichtplan nach. Aber diese Daten werden nicht gesammelt und auch nicht gespeichert. Das ist auch gar nicht wichtig. Es geht einfach darum, wie produktiv ist eine Maschine. Und wenn sie nicht produktiv ist, gilt es, Abhilfe zu finden, warum ist sie nicht produktiv. Und da ist es meistens eine Vorrichtung oder irgendeine mechanische Situation. Und das kann man dann daraus erkennen.
Perfekt, vielen Dank für die
Erklärung. Und das passt wieder zum ersten Naturgesetz, die Digitalisierungsangst nehmen. Also nicht Menschen kontrollieren, sondern Maschinen kontrollieren.
Genau, ja, sehr gut. Vielen Dank an der Stelle, Johann. Wir hatten eine super interessante Session. Gespräch war sehr gut, auch an alle Teilnehmer. Es waren super Fragen, die Sie heute an uns gestellt haben. Ich würde jetzt sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche Ihnen alle ein schönes Wochenende. Johann, das letzte Wort überlasse ich gerne dir.
Oh, jetzt bin ich überrascht von dir. Also danke für die Einladung, habe ich ja zu Beginn schon gesagt. Das hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren. Ja. Und ich würde es gerne nochmal wiederholen. Also das ist einfach, wir schaffen die Digitalisierung nur als Team Deutschland. Also wir können nicht jeder für sich meinen, wir kriegen das hin, wir müssen hier zusammenhalten, wir müssen das gemeinsam auf den Weg bringen, sonst werden wir links und rechts überholt von den Chinesen und den Japanern.
Ja. Ich schließe mich dem an, Johann. Tolles Format, hat Spaß gemacht. Dieses war ein Zitat von einem unserer Teilnehmer. Vielen Dank für das Lob. Wir freuen uns, wenn Sie zum nächsten IO Talk wieder einschalten. Wir werden da entsprechend auch kompetente und interessante Gesprächspartner haben. Wir informieren Sie aktiv, freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Vielen Dank dafür. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Freitag und in dem Fall schönes Wochenende. Vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind heute.
Danke. Tschüss.
Tschüss.